Wenn du an eine kreative Person denkst, wen hast du denn im Kopf? Ein Künstler vielleicht? Oder würdest du dich selbst kreativ nennen? Heute frage ich, was bedeutet Kreativität wirklich? Was bedeutet das im Büro, im Team, im Alltag? Und wie können wir mehr davon nutzen, ohne kleine Da Vincis sein zu müssen? Es geht um praktische Gewohnheiten, um clevere Denkweisen und darum, warum Kreativität viel näher liegt, als du vielleicht denkst. Ich gebe ja öfter Seminare auch zu dem Thema mit Innovation und kreatives Denken und so weiter. Und ich staune immer wieder über genau diese Vorurteile, was Kreativität ist und was es nicht ist. Sehr viele denken, Kreativität sei nur etwas für Künstler oder kreativ. Muss man so ein Genie sein und definitiv etwas mit Basteln und Malen und Gestalten. In Wahrheit heißt Kreativität aber nicht Genialität, sondern neues Denken im Alltag. Also lass uns erstmal gucken, welche Mythen es so gibt über Kreativität und dann natürlich die Fakten checken, was ist es dann wirklich? Lass uns dann auch ein paar Methoden erwähnen oder ganz so Basic-Methoden, um strukturierter an Kreativität zu kommen. Also tauchen wir gemeinsam ein in die große Frage, was ist Kreativität wirklich? Was sind die Mythen und was sind die Fakten? Und wie kann man das Gehirn trainieren, um ein bisschen mehr Kreativität zu erlauben? Fangen wir mit den Mythen an. Wir haben oft so ein inneres Bild, dass kreative Menschen sind Nachteulen mit Farbflecken auf der Hose und basteln und die sind so ein bisschen komisch drauf vielleicht auch. Und dass sie definitiv nicht Menschen sind, die mit VPN und Ticketsystem arbeiten. Dazu kommt auch ein ganz verbreitetes Verständnis, dass Kreativität ist etwas, was man übt und macht, wenn alle anderen Aufgaben erledigt sind. Und sonst haben wir keine Zeit dafür. Schau mal, wie absurd das eigentlich ist. Stell dir Kerstin vor. Kerstin ist aus der Buchhaltung. Und sie hat den Formularprozess so umgestellt, dass 2 E-Mails weniger nötig sind. Hat niemanden gemalt, niemanden vertont und doch ist das eine kreative Leistung. Oder Mehmet im Kundenservice, der die Begrüßung am Telefon ändert, 2 Sätze kürzer, ein bisschen empathischer und plötzlich sinkt die Eskalationsrate. Ist das Kunst? Vielleicht nicht. Ist es kreativ? Ganz sicher. Was diesen Mythos nährt, ist oft eine kleine Verwechslung. Wir halten eben Kreativität für so eine Art Chaos und Inspiration für eine Laune der Götter, also etwas, was so von außen kommt und sowas Mystisches. Das entlässt uns bequem aus der Verantwortung. Nicht mein Talent, nicht mein Problem, ich kann es nicht, ich war nie kreativ und das würde übrigens auch bestätigen mein Kunstfächer, als ich Kind war und deswegen muss ich mich gar nicht damit beschäftigen, in der Art. Und gleichzeitig raubt es genau jenen Menschen die Bühne, die jeden Tag kleine, präzise Verbesserungen erfinden, weil das ist eben auch Kreativität. Okay, was wissen wir dann über Kreativität? Was sind so die Fakten? Also stell dir vor, Kreativität wäre kein Wunder, sondern eher ein Rezept. Und die Zutaten hast du schon. Das sind deine Erfahrungen, die sind Daten, Methoden, Tools und im beruflichen Kontext natürlich auch deinen Kollegen und Kolleginnen, die alle unterschiedlich ticken. Kreativität heißt nicht, dass dir vom Himmel irgend so ein Geistesblitz einfällt, sondern dass du das Bekannte neu mischt, bis etwas entsteht, das entweder überraschend gut ist oder einfach nützlich ist. Also bekannte Bausteine anders zusammensetzen, damit es einen Nutzen auch hat für anderen. Das kann ein neues Serviceformat sein, es kann ein anderer Ablauf im Onboarding oder eine E-Mail-Betreffzeile, die auf einmal doppelt so oft geöffnet wird. Irgend sowas kann es sein. Dafür gibt es einen Prozess und der ist vielleicht weniger mystisch, als man denkt. Und der hat 2 Bewegungen, könnte man sagen. Platt gesagt geht es darum, erst die Türen zu öffnen und dann die Türen zu schließen. Und wenn du jetzt sitzt und denkst, mein Gott, wird das trocken, also Kreativität soll doch bunt und künstlerisch und farbreich und Inspiration und sein, dann ist das auch in Ordnung. Und das ist auch ein Teil davon. Worum es hier geht, ist dahinter die Kulissen zu schauen und sagen, was ist eigentlich die Prinzipien dahinter? Was können wir so als Fakten da rausholen? Und dann am Ende vielleicht ein bisschen mehr Kreativität zulassen in unserem eigenen Leben und weg von dieses Ich bin nicht kreativ Satz. Also öffnen und schließen von Türen. Darum geht es letztendlich. Beim Öffnen geht es ums divergente Denken, nennt man das. Da erlaubst du dir, in alle Richtungen zu spinnen, also wilde Ideen zu kombinieren, verrückte Analogien zu ziehen, so komplett out of the box. Das ist die erste Phase, in der kein Vorschlag zu komisch oder zu unfertig ist. Manche Menschen sind darin Naturtalente. Sie sprudeln nur so vor Ideen und es macht richtig Spaß, mit ihnen in diesem Modus zu sein. Man denkt so, mein Gott, wo kommt den ganzen Blödsinn oder Kreativität hier? Gut, und dann kommt das Schließen, das nennt man dann das konvergente Denken. Hier wird dann aus den ganzen Ideen geprüft, sortiert, gebündelt, welche Ideen sind machbar, was bringt die wirklich, welche Wirkung ist da, wo steckt das Potenzial. Und auch dafür gibt es natürlich Menschen, die besonders stark sind, die richtig gut sind in Struktur, die sind Pragmatiker und mit so einem kühlen Kopf Entscheidungen treffen können. Solche gibt es auch. Das Entscheidende ist, dass beide Phasen brauchen einander und sie dürfen nicht durcheinander geraten. Wenn du beim Öffnen der Tür schon anfängst zu schließen, dann kommt keine mutigen Ideen heraus. So ist das. Und natürlich auch umgekehrt, wenn du beim Schließen wieder alles neu aufmachst, dann verliert sich das Team im Kreis. Gute Kreativität ist also kein Dauerfeuerwerk und auch kein endloser Prüfmarathon, sondern irgendwie so die perfekte Balance dazwischen. Ein Beispiel macht es vielleicht greifbarer. Stell dir vor, euer Team will ein, sag mal, 15-minütigen Meeting entwickeln, also nicht mehr, soll kurz und knackig sein, weil das wäre wahrscheinlich im Interesse von allen, und da Ideen zu entwickeln. In der Öffnen-Phase werft alle Ideen rein. Könnte sein, da kommt die Idee wie ein Stehmeeting oder eine Glocke, die die Zeit misst oder vielleicht irgendein Ritual am Anfang oder ein Fortschrittbalken am Whiteboard. Keine Ahnung, alles darf raus, egal wie verrückt. Und wenn alle diese Ideen da sind, dann kommt diese Schließenphase. Und da nimmt man zum Beispiel eine Stoppuhr, testet das Format mit echten Themen, also was ist wirklich machbar bei uns, und schaut dann, was funktioniert. Diese Testphase muss natürlich klarer Kriterien haben, wonach testen wir das. Und am Ende habt ihr eine knackige Agenda, klare Rollen und vielleicht auch ein Ritual, das das Meeting beendet, bevor es dann ausfranst. Kein Feuerwerk, kein Drama, aber ein spürbarer, besserer Lösung entstanden, weil man divergentes und konvergentes Denken bewusst eingesetzt hat. Das ist Kreativität in der Praxis. Also es ist kein Zauber, sondern ein Prozess, den man wirklich üben kann, so Schritt für Schritt oder Tür für Tür. Und wie sieht das dann alles aus im Gehirn und wie können wir das mit der Kreativität verstehen in Bezug auf unseren Gehirn? Ich versuche das mal verständlich zu erklären und nicht allzu kompliziert, weil unser Gehirn ist natürlich eine ziemlich komplizierte Sache. Also, unser Gehirn hat nicht einen einzigen Kreativitätsraum, sondern eher so zwei Modi, die sich abwechseln müssen. Der erste ist der Ideenmodus, das ist, nennt man auch Default Mode Network, DMN. Und dazu gehören unter anderem der mediale präfrontale Cortex und der posterior singulärer Cortex und der Hippocampus. Aktiv ist dieser Modus, wenn du scheinbar nichts tust, zum Beispiel duschen oder spazieren gehen oder Autofahren, so vertraute Strecken, wo du einfach nur so auf dem Fenster schaust, Hier werden Erinnerungen, Bilder und Erfahrungen irgendwie neu kombiniert. Also wenn man so im Vertraute einfach Gewohnheit, man nennt es auch so ein Autopilot, in der Achtsamkeitspraxis nennen wir das Autopilot, aber aus der Gehirnforschung nennen wir es eben DMN, Default Mode Network. Und das ist dann hier also, wo die Erfahrungen neu kombiniert werden und oft spürst du das eben als so ein Geistesblitz. Zum Beispiel, dir fällt beim Kochen plötzlich eine super gute Pointe für deine Präsentation ein. Oder beim Joggen erkennst du eine Analogie, die den Kundenproblem erklärt, wo du denkst, mein Gott, das muss ich direkt aufschreiben, wenn ich nach Hause komme. Oder eben beim Einschlafen auf einmal siehst du plötzlich, wie zwei Projekte zusammenpassen könnten. Also nicht dieses konzentrierte, jetzt brauche ich die Lösung. Im Gegenteil, loslassen. Und einfach dieses Default Mode Network, das Nichts tun, das Freigeist öffnen, Türe öffnen und dadurch Platz lassen für die Erfahrungen, sich neu zu verknüpfen. Der zweite nennt man so der Manager-Modus und der ist so getragen vom dorsolateralen präfrontalen Kortex und angrenzenden Arealen auch da, also einen anderen Bereich im Gehirn. Dieses Modus steht eher für Planung, Fokus und eben für das, was ich vorhin genannt habe, konvergentes Denken, also Türe schließen. Das ist so eher der nüchternen Teil, der prüft, auswählt und entscheidet. Beispiele hier, du setzt dich hin und dann vergleichst du mehrere Projektideen ganz bewusst, um eine realistische, gute Wahl zu treffen. Oder du entscheidest, dass die Gongschale als Meetingende zwar lustig, aber nicht praktikabel ist. Oder du formst eine lange Mail in drei klaren Sätze um. So dieses bewusste, ich habe ein Ziel, ich setze mich dahin, ich komme auch ans Ziel an. Das ist der zweite. Beide Modi sind super, super wichtig, aber in Balance. Wenn man zu viel von den DMN-Modus, also Ideen-Modus hat, dann hat man eben tausende Einfälle, aber keinen davon setzt du um. Es bleibt beim Brainstorming ohne Ergebnis, beim Zettelmeer ohne Umsetzung. Und es fühlt sich vielleicht super kreativ an, frustriert aber meistens, weil nichts greifbar wird, nichts wird umgesetzt. Das ist so Ideen, 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 aber Ende des Tages ist nichts umgesetzt. Andersrum, zu viel Manager-Modus, also dieses präfrontale, bewusste Entscheidung, dann wird alles sofort kritisch geprüft, bewertet und sehr oft auch verworfen. Du kommst kaum ins offene, Neues, hat keine Chance mehr. Und am Ende wirkt das Ergebnis effizient vielleicht, aber irgendwie fad, weil da keine Variation von Bestehendem kommt. Es ist keine Innovation da. Also Kreativität entsteht, wenn diese beiden Modi sich abwechseln. Erst das divergente Denken, das Türen öffnen, und dann das konvergente Denken, das Türen schließen. Wenn du den Wechsel bewusst steuerst, dann merkst du auch innerlich erst Neugier und Großzügigkeit, dann Klarheit und Fokus. Und so wird aus einer verrückten Idee etwas, was wirklich auch trägt. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Ratschlag von meinem Professor, als ich meinen ersten Master geschrieben habe. Damals, das war in Rhetorik, die erste Runde. Und er sagte, so als guter Rat, bevor es losging, er sagte, denkt dran, Leute, ein Master wird geschrieben und nicht nur gelesen. Weil diese Lesen, Informationen sammeln und was soll da rein, was könnte ich noch diskutieren und was wird auch spannend, das ist ja die erste Phase. Und ganz, ganz viele Studierenden verlieren sich in diese erste Phase. Das könnte auch spannend, dann müsste ich auch das mitnehmen und das wäre auch spannend. Und irgendwie an Stichtag sagt er, setz einen Stichtag, an dem Tag setzt du dich hin und setzt deine Finger ans Tastatur und schreibst. Also zusammenbringen, konvergentes Denken. Ja, damit es auch wirklich aufs Papier kommt. Das ist ein gutes Beispiel dafür. So, die Persönlichkeit spielt natürlich auch eine Rolle, wenn es um die Kreativität geht. In deinem Team, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie wahrscheinlich auch, da fällt es natürlich super schnell auf, dass nicht alle dieselbe Art zur Kreativität beitragen. Und das ist gut. In der Psychologie sprechen wir von Dimensionen, die wir unter die Persönlichkeitsmerkmalen zusammenfassen. Das ist der Big Five. Ich habe auch einen Podcast dazu. Also die 5 Persönlichkeitsdimensionen, die ziemlich gut erklären, warum wir unterschiedlich an Probleme herangehen. Da haben wir eben diese offenen Typen. Sie haben so ein gewisses Radar für Neues. Sie sehen Verbindungen da, wo anderen vielleicht nur Chaos sehen. Neurowissenschaftlich gesehen springt bei ihnen dann oft das DMN-Netzwerk an, also das Tagtraumnetzwerk, in dem Erinnerung und Fantasie frei miteinander plaudern. Also sie sind gut in dieses Loslassen. Und genau da entstehen eben die berühmte Geistesblitze. Dann gibt es eine andere Dimension in der Persönlichkeitsdimension, das nennen wir Gewissenhaften, die Gewissenhaften. Und sie sind die, die sagen, okay, spannend, aber was davon können wir bis Montagmittag wirklich umsetzen? Also hier haben wir die Pragmatiker, die es dann die Tür schließen. Hier arbeitet der präfrontale Kortex wirklich auf Hochtouren. Planen, prüfen, entscheiden. Und wie gesagt, ohne diesen Modus bleiben viele Ideen einfach in der Luft hängen. Eine dritte Dimension in der Persönlichkeitstest oder Persönlichkeitsanalyse, Big Five, ist die Extrovertierten. Und die Extrovertierten sind auch wichtig, weil sie so halbgare Ideen überhaupt laut aussprechen. Die Extrovertierten sind ja eben die, die, ja, man könnte ihnen vorwerfen, dass die manchmal sprechen, bevor sie denken, was in diesem Fall eine gute Sache ist. Auch wenn es manchmal ein bisschen schräg klingt, genau dadurch entsteht ja Gesprächsstoff, die anderen dann aufgreifen können. Eher introvertierte Menschen, die würden lieber eine Nacht drüber schlafen und die Idee gut durchdenken, bevor man sich zu irgendeinem Thema äußert. Eine vierte Dimension in der Persönlichkeit ist die Verträglichkeit. Und die Menschen, die sehr hohe Werte hier haben, die sehr verträglichen, die sorgen eben dafür, dass Zusammenarbeit nicht kippt. Sie übersetzen, sie fassen zusammen und sie achten darauf, dass die Idee von A nicht die von B überrollt. Ohne sie würde aus kreativer Vielfalt schnell so ein Machtkampf entstehen. Also die braucht man auch. Und schließlich haben wir die 5. Dimension, die hat einige unterschiedliche Namen. Schließlich geht es um Stressbewältigung, um die Sensibilität oder Neurotizismus wird es auch genannt. Und die Sensiblen, also die mit dem feinen Radar für Stimmungen, die spüren eben, wenn eine Lösung zwar technisch elegant aussieht, sich aber für Kunden oder Kundinnen total falsch ist. Und oft bewahren sie Teams davor, an den Menschen vorbei zu entwickeln, weil die dieses Mitdenken auch. Sehr hohe Werte in der letzten Dimension ist wiederum sehr viele Sorgen machen, alles erst von der negativen Seite zu sehen. Und das braucht man ja auch in der zweiten Phase, dass jemand sagt, hör mal, das und das und das kann schiefgehen. Wenn man sehr niedrige Werte hat in der letzten Phase, dann ist man vielleicht etwas so gutgläubig, was man ja braucht für die erste Phase unserer Kreativität. Jetzt stell dir das alles wie so ein Ensemble vor. Wenn nur sehr offene Leute zusammenkommen, dann hast du zwar tausende Ideen, aber nichts wird fertig. Wenn du nur sehr gewissenhafte Leute am Tisch sitzen hast, ist alles korrekt, absolut, aber ziemlich blutleer. Fehlen die Mutigen, dann kommt auch nichts Neues rein. Und fehlen die Übersetzer, wird's laut und unübersichtlich. Und wenn niemand die Stimmung checkt, dann landen wir bei Lösungen, die auf dem Papier super sind, aber im Alltag nur nerven. Kreativität, die wirkt, ist also kein Solo. Das ist so ein Teamplay. Und genau dieses Zusammenspiel macht den Unterschied zwischen Ideen, die verpuffen, und Ideen, die wirklich etwas verändern. Okay, dann lass uns ein paar Beispiele reinholen. Stell dir erst vor, dass dein Team soll den ersten Arbeitstag für neue Kolleginnen und Kollegen komplett neu gestalten. Klassisch würde viele sofort in Excel hüpfen und eine To-Do-Liste machen, aber wir machen es jetzt anders. Wir fangen mit Phase 1 an. Wir machen die Türen auf, wir laden divergentes Denken ein. Ihr trefft euch vielleicht in einem Raum ohne Tische, nur mit großen Papierbahnen an der Wand. Alle erzählen Geschichten, der beste erste Tag, der schlimmste, der, den man sich eigentlich wünschen würde. Und jemand erinnert sich vielleicht an eine handgeschriebene Willkommenskarte. Eine andere erzählt vielleicht von einem Tandemtag mit einer erfahrenen Kollegin. Und einer hat vielleicht die komplett schräge Idee, das Gebäude über eine kleine Rallye zu erkunden. Das ist die Zeit, wo niemand das dauert zu lang sagen darf. Das ist noch eben Manager-Modus. Hier geht es eben ums Spinnen, ums Spielen, Assoziieren, einfach so komplett frei und blöd denken. Darum auch die schrägen Fragen. Wenn der erste Tag ein Filmgenre wäre, welches wäre es dann? Oder schräge Frage wie, wenn Elon Musk hier wäre, was würde er dann sagen? Wenn Pippi Langstrumpf hier wäre, was würde sie dann sagen? Wenn er ein Gericht wäre, was läge auf dem Teller? Also genau solche Bilder reißen uns raus aus der alten Spur. Neudenken, Offendenken, gar keine Grenze. Erste Phase. Dann machen wir eine kleine Pause und dann kommt Phase 2. Türen schließen, konvergentes Denken. Jetzt stellt ihr drei Leitfragen vielleicht. Was davon können wir innerhalb von 2 Wochen pilotieren? Was kostet wenig, macht aber viel Unterschied? Und worauf wären wir stolz, wenn es jemand von außen sieht? Als Beispiel kann er auch komplett andere Fragen sein. Mit diese klaren Kriterien, dann passiert Folgendes. Plötzlich schrumpft die Liste und wird viel, viel schärfer. Die Rallye wird zur Mini-Version mit 4 Stationen. Die Willkommenskarte wird vielleicht ein Poststück, das schon vor dem ersten Tag nach Hause geschickt wird. Das Tandem wird zum erste Woche Body mit klaren Check-ins. Du merkst das, dieser Manager-Modus ist am Steuer. Aber er nimmt die Wärme und Verrücktheit aus der ersten Phase mit. So, und vielleicht sitzt du jetzt und denkst, ja, okay, das wusste ich ja doch irgendwie vorher, das haben wir auch 1000 Mal gemacht. Was jetzt kommt, ist vielleicht ganz, ganz neu, weil wie kann man diese 2 Denkmodi trainieren und öfter bewusst umschalten? Wie schafft man das? Wie schaltest du im Alltag zwischen diesen beiden Moni hin und her? Und dafür gibt es kleine, einfache Tricks. Und ja, die kommen direkt aus der Neurowissenschaft. Vor ein Brainstorming, also erste Phase, da hilft es natürlich, das Default Mode Network anzuschalten, also den Ideenmodus. Und das geht mit 5 Minuten Parkbank, also als Idee. Setz dich hin, Augen zu und stell dir vor, du sitzt innerlich auf einer Bank. Gedanken kommen wie Passanten vorbei. Du musst keinen ansprechen, du beobachtest nur. Wenn du einem Gedanken hinterherläufst, lache so ein bisschen, oh, ich wollte ja gar nicht mitlaufen, und dann gehst du zurück gedanklich zur Bank. Das klingt banal, aber das ist wie ein Reset-Knopf. Dein Kopf weitert sich und macht Platz für Assoziationen. Das ist ja eine Art von Meditation. Es gibt so zwei Arten, die du sehr oft findest in Meditation. Das eine ist so eine Erweiterung, wo du eben dich viel mehr einnimmst, indem du zum Beispiel auch wahrnimmst, welche Geräusche es gerade drumherum. Du stellst dir vielleicht einen riesen Berg vor. Also etwas, wo du spürst, ich gehe, meine Aufmerksamkeit erweitert sich. Und dann gibt es die zweite Art von Meditation, wo du eher einen Fokus hast. Und das kannst du genau so üben. So kurz bevor du zur zweiten Phase kommst, also die Entscheidung, da wo du in Manager-Modus rübergehen möchtest, da möchtest du deinen präfrontalen Kortex aktivieren, dann nimmst du dir auch 5 Minuten für Fokus. Und hier auch kannst du überlegen, ob eine Art von Meditation hilft. Zum Beispiel, fokussiere dich auf deinen Atem für 5 Minuten. Fokussiere dich auf das leise Geräusch im Raum oder auf deine Hände oder auf deine Füße. Man kann auch eine Kerze nehmen und da dran gucken oder einen Stein. Also den klaren Fokus auf deine Nase zum Beispiel. Du kannst natürlich auch alles kombinieren. Du kannst auch direkt machen. Und merk den Unterschied. Und ich glaube, du merkst den Unterschied im Kopf, wenn du sagst, konzentriere dich jetzt auf deine Nasenspitze. Konzentriere dich ganz klar auf deine Nase und spür auch, wie du ein- und ausatmest durch die Nase. Im Vergleich zu, konzentriere dich jetzt auf die Decke, wo du sitzt, auf den Raum über dem Dach und auf den Himmel, auf den Sternenhimmel. Vielleicht spürst du das, diesen Unterschied, man merkt das so im Kopf. Und was du mit diesen zwei Methoden machst, also diese zwei Meditationsarten, ist wirklich buchstäblich dein Gehirn zu trainieren. Ich verlinke auch heute zu zwei Meditationen, einer, der eben auf diese Erweiterungsmodus geht, der die Türen öffnen, und dann eine Meditation oder Konzentrationsübung, kannst du nennen, wie du möchtest, die diesen zweiten Modus trainieren. Und wenn du merkst, okay, das ist nicht genug, ich stecke so fest, dann kannst du auch überlegen, dass du das vorher machst, dass du es als tägliche Routine einbaust. Hier gibt es eine sehr, sehr bekannte Methode, auch dazu linke ich gerne. Das hat ein paar unterschiedliche Namen. In Yoga nennt man das ein Yoga Nidra. In Mindfulness oder Achtsamkeit nennt man das ein Bodyscan. Und in der Neurowissenschaft nennt man das ein Non-Sleep Deep Rest Methode. Es ist alles dasselbe. Es ist eine Entspannungsübung, wo du nicht schläfst. Du bist auch nicht ganz wach. Und man fokussiert sich so auf unterschiedlichen Stellen im Körper, und du wirst höchstwahrscheinlich erfahren und merken, was für eine tiefe, tiefe Entspannung das bringt. So, als zusammengefasst, du kannst wirklich dein Gehirn trainieren mit Meditationsmethoden, mit den kurzen, wo du sagst, direkt vor einer Phase übe ich entweder dieses weite, offene und erweiterndes Bewusstsein, oder direkt vor der zweiten Phase, jetzt musst du eine Entscheidung treffen, fokussiere ich erst meinen Geist, fokussiere ich erst mein Bewusstsein mit einer kleinen Übung. Dazu kannst du auch sagen, okay, das hier will Weltmeister drin sein. Und dann ausprobieren, was macht es mit der Flexibilität in deinem Gehirn, wenn du so ein Yoga Nidra oder ein Bodyscan, sage ich mal, über 3-4 Wochen jeden Tag machst. Es ist nicht wenig, was da passiert. Da passiert ganz viel mit deinem Nervensystem, da passiert ganz viel mit deiner Wahrnehmung, und da passiert eben auch ganz viel für deine Fähigkeit zu Kreativität. Und das Schöne daran ist, nichts davon ist esoterisch. Es nutzt nur Netzwerke, die dein Gehirn sowieso hat. Parkbank fürs Weiten, Taschenlampe, also Fokus fürs Bündeln, Reset fürs Durchatmen. Drei kleine Hebeln, um im richtigen Moment in den richtigen Modus zu wechseln. Und vielleicht merkst du jetzt, Kreativität ist kein Mysterium und auch kein Luxus, für den man erstmal eine Staffelei braucht. Es ist ein Wechselspiel im Kopf, mal weit, mal fokussiert. Und es ist ein Miteinander im Team, bei dem unterschiedliche Stärken einfach zusammenkommen. Absolut trainierbar. Am Ende geht's gar nicht darum, ob du kreativ bist oder nicht. Die eher spannende Frage ist, erlaubst du dir, in den richtigen Moment Türen aufzumachen, und nimmst du dir danach Zeit, sie wieder zu schließen? Wenn wir das ernst nehmen, entstehen keine Feuerwerke, sondern kleine wirksame Veränderungen. Eine E-Mail, die klarer klingt, ein Meeting, das plötzlich Spaß macht, ein Onboarding, das Menschen wirklich willkommen heißt. Das ist Kreativität. So, Kreativität im Büro ist also nicht das Einhorn, das man nur selten sieht. Es sind die vielen kleinen Ponys, die dich jeden Tag tragen, wenn du sie wahrnimmst, fütterst und laufen lässt. Und genau das kannst du ausprobieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du sie natürlich gerne teilen mit deinen Liebsten oder einfach mit Kollegen und Freunden. Ich würde mich freuen. Wenn du Ideen hast für andere Themen und sagst, oh Leute, das wäre doch spannend, dieses Thema auch aufzugreifen, schreib mir eine Mail. Ich finde es immer sehr bereichernd, wenn ich von euch höre. Und bisher habe ich sogar auch alle Themen aufgegriffen, die vorgeschlagen wurden. Also hier damit, und sonst sage ich vielen Dank, dass du da warst, und vielleicht bis nächsten Folge.